Während wir diese Sendung produziert haben, ist in Dortmund am gestrigen Abend ein Mann von der Polizei in der Innenstadt angeschossen worden. Der 52-jährige Mann ist am Donnerstagmorgen an seinen Verletzungen verstorben. Hier ist Radio Nordpol. Wir berichten euch heute nicht nur vom 10. Prozesstag gegen die 5 angeklagten PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lameh Dramé im August 2022 beteiligt waren. Wir werden auch die aktuellen Erkenntnisse zum mutmaßlichen Mord an Hans-Jürgen Rose erläutern und auf den Brandanschlag in Solingen blicken. Eine Dokumentation des bisherigen Prozessverlaufs und der letzten 9 Verhandlungstage könnt ihr hier bei Radio Nordpol hören. Bevor wir eine Rückschau auf den letzten Prozesstag geben und über die aktuellen Informationen aus Dessau berichten, möchten wir auf den Brandanschlag in Solingen sowie die Gedenkfeier zum Tod von Bibla Basu aufmerksam machen. Der Historiker und Menschenrechtsaktivist Bibla Basu ist im Alter von 74 Jahren in der Nacht zum 14.03. verstorben. Die Gedenkfeier findet am 15.04. in der Urbanstraße in Berlin statt und wird von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt organisiert. Rest in Power, Bibla. Dies ist ein kurzer Höreindruck der Trauerkundgebung aus Solingen. In der Nacht von 24.03. auf den 25.03. verstarb durch einen Brand eine 4-köpfige bulgarische Familie. Die Eltern waren im Alter von 28 und 29 Jahren. Ihre beiden Kinder, davon eins knapp 3 Jahre alt und das zweite ein 5 Monate altes Säugling. Zurzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft noch. Bei dem Trauermarsch wurde stark kritisiert, dass bis jetzt nicht in Richtung rassistischer Gewalt ermittelt wird, obwohl feststeht, dass dies kein Unfall, sondern Brandstiftung die Ursache des Feuers war. Wir trauern mit allen zusammen, mit der Familie, um die Familie, die verstorben ist. Wir sind sprachlos, dass trotz dem falschen Umgang mit NSU und den Versprechen, die gemacht wurden, es wieder einmal der Rechtsstaat ist, der bei den Ermittlungen versagt und rassistische Motive nicht in Erwägung ziehen möchte. Wir bitten euch, die Initiative vor Ort und die Hinterbliebenen zu unterstützen. In Gedenken an die Familie. No justice, no peace. Am 10. Prozesstag waren die NotfallsanitäterInnen als Zeuginnen geladen, die Mohamed vom Einsatzort ins Klinikum Nord begleitet haben. Die Aussagen der Zeuginnen stimmten in großen Teilen überein. Sie berichten vom Funk der Leitstelle, dass ein Mensch in einer Jugendhilfeeinrichtung Suizidgedanken geäußert habe und ein Messer bei sich trage. Erschreckenderweise erfahren die NotfallsanitäterInnen erst vor Ort, dass die Polizei auch beteiligt und schon in der Wiesunder Straße ist. Abgesehen von einem Handzeichen in kurzer Entfernung zum Einsatzort zu warten, findet keine Kommunikation zwischen den PolizeibeamtInnen und den SanitäterInnen statt. Erst nachdem die Schüsse gefallen sind, werden die SanitäterInnen von den Cops zum Einsatzort gerufen, müssen aber nochmals umparken, da sie über die Holsteiner Straße in den Hof der Jugendhilfeeinrichtung gelangen. Vieles in den Aussagen der SanitäterInnen erscheint empathielos, ähnlich wie in den Aussagen der PolizeibeamtInnen wird Mohammeds Name nicht einmal erwähnt. Stattdessen ist der Geschädigte der Patient oder die Nennung wird vermieden. Das Narrativ des sich weiterhin renitent verhaltenden und wehrenden jungen Mannes wird aufrechterhalten. Mehrmalig angeschossen, unter anderem Gesicht, Schulter, Bauch und mit den Händen auf den Rücken gefesselt, wurde Mohammed in den RTW verladen. Kein Wort des Bedauern über die erschreckende Situation. Zwar sei Mohammed stabil gewesen für die Sanis, aber überraschenderweise unmittelbar nach der Ankunft im Schockraum verstorben. Zum aktuellen Prozesstag haben wir mit Britta Rabe vom Grundrechtekomitee, Fanny von NSU Watch und Alex vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed gesprochen. Im Interview mit Britta Rabe von Grundrechtekomitee und Fanny von NSU Watch sprechen wir über den Prozesstag, den Einsatz in Dortmund und Umgang mit Menschen wie Mohammed, die Suizidgedanken äußern. Fanny von NSU Watch berichtet über die Ausbildung der NotfallsanitäterInnen, insbesondere ihr Umgang mit Menschen in Krisensituationen und beleuchtet dies kritisch. Außerdem berichtet Britta noch von der Sprache der SanitäterInnen vor Gericht, die analog zu den Aussagen der PolizeibeamtInnen vor dem Hintergrund der Berufszeugenschaft zu sehen ist.
Wie darauf reagiert wird, einen Menschen davon abzuhalten, beziehungsweise aus dieser Situation rauszubringen, durch die PolizistInnen jedenfalls eher so ist, besser, die Person bringt sich nicht selbst um, dann wird er eher vorher noch erschossen. Und jetzt haben wir heute bei den Rettungskräften gehört, dass sie eigentlich den Polizeikräften zuarbeiten. Dort war es so, dass sie schon früh zum Einsatz gerufen worden sind, dann dort in der Nähe gewartet haben und eigentlich gewartet haben, bis die Schüsse gefallen sind und selbst gar nicht direkt in die Situation eingegriffen haben. Und für mich ist ganz groß die Frage, handelt sich hier um medizinisches Fachpersonal, also Rettungs- und Unfallsanitäterin, die einfach nur sozusagen auf das Handzeichen der Polizei warten, um später sozusagen das ja eigentlich nur noch Verletzte zu verarzten und überhaupt nicht in die Situation einzugreifen und auch dort kein Bewusstsein oder keinen gelehrten Umgang damit haben, wie eigentlich in solcher Situation zugunsten eines Menschen, der sich in einer Notsituation befindet, umzugehen ist.
Im Prozess wurde heute auch mehrfach die Ausbildung, Qualifizierung der Notfallsanitäter, Rettungssanitäter angesprochen. Also wie du gerade schon gesagt hast, zum Umgang mit Menschen in psychosozialen Krisen, die auch Suizidgedanken äußern. Was ist da euer Fazit, euer Rückblick auf die Antworten, die da gegeben worden sind?
Professor Feltes, Nebenklagevertreter, hat einem der Zeuginnen heute vorgehalten, dass ungefähr 10% der Einsätze von RTWs, Sanitäterinnen, Rettungssanitäterinnen, Notfallärztinnen sich mit suizidalen Patienten und Menschen in Krisensituationen beschäftigen würden, dass das anzutreffen sei. Und zudem steht doch in einem ziemlich klaren Kontrast, dass eine der Zeugin heute von ihrer Ausbildung berichtet hat. Sie ist selber damals noch in der Ausbildung gewesen, hat angegeben, dass sie rund ein Jahr damals ihre Ausbildungszeit schon gehabt habe und zu dem Zeitpunkt noch keinen Kontakt zum Wissen, wie mit suizidalen Menschen umgegangen werden kann, wie ihnen begegnet werden kann, gehabt habe. Aber das käme dann später im Verlauf der Ausbildung vor, hat sie berichtet. Und ich kann es nicht ganz wörtlich zitieren, aber ich würde sagen, der Ton war, das ist aber da kein besonders großes Thema. Und das steht, finde ich, in einem Widerspruch dazu, dass wir es mit einer empfindlichen Zahl an Menschen zu tun haben, die in psychosozialen Ausnahmesituationen wirklich Sanitäterinnen und Notfallärztinnen brauchen. Die Zeugin hat dann tatsächlich auch nochmal ausgeführt, dass sie wisse, dass man eine ruhige Situation schaffen solle, um Kommunikation zu ermöglichen. Das hat mich eigentlich ein bisschen gefreut, weil ich das Gefühl hatte, das wären die Instrumente und das wären die Zugänge, das wären die Möglichkeiten, Situationen aufzulösen oder zumindest zu erleichtern, mit Menschen in Kommunikation zu treten. Wir wissen ja alle, dass das im Fall vom 8. August und im Fall von Mohamed Lamine Dramé überhaupt nicht stattgefunden hat. Also an Kommunikation hat es da an allen Enden gemangelt, und das ist noch freundlich formuliert. Das Wissen wäre vielleicht da gewesen, und da kann man eigentlich nur zynisch sagen, aber ein großes Thema war es nicht. Und das ist ganz klares, nicht nur Manko, sondern das ist, würde ich formulieren, tatsächlich auch als strukturelle Gewaltsituation zu deuten, an der sich dringend was ändern musste.
Im Verlauf des Prozesstages hat sich auch noch mal gezeigt, dass das Thema BerufszeugInnen nicht nur auf die Polizei, PolizistInnen zutrifft, sondern auch, was vielleicht Rettungssanitäter, Notfallsanitäter angeht, ein großes Thema ist. Also die Sprache, die hier verwendet wird, spielt doch eine große Rolle. Was könnt ihr dazu sagen?
Ja, das klang heute schon besonders bei der ersten Zeugin und vielleicht noch bei der zweiten Person schon ziemlich vorbereitet und sehr formelhaft. Ne? Auch dieses Reden stets von dem Geschädigten, wo sozusagen keine menschliche Person mehr dahinter steht. Heute ging es mal um den Patienten, wo ja eigentlich schon zu erwarten wäre, dass genau so ein ärztliches Bewusstsein dahinter steht. Aber das ist tatsächlich so ein Armutszeugnis hier für Feuerwehr und Polizei, dass genau das eigentlich nicht stattfindet. Und heute ging es auch, der erste Zeuge hatte davon berichtet, selbst ging es wieder ziemlich viel um Selbstgefährdung. Und das ist scheinbar das, was hier immer im Vordergrund steht. Und das ist eigentlich völlig unfassbar, dass es so ist, weil es auch gar keine Belege dafür gibt, dass es diese Situation so häufig gibt. Also dieser Gedanke, immer diese Selbstgefährdung in den Vordergrund zu stellen und so Menschen, die in Suizid-Eigengefährdung sind, eigentlich mal als Gefahr wahrzunehmen. Das ist eigentlich eines dieser großen Probleme hier, um die es hier geht.
Wir haben mit Alex vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed über die weitere Unterstützung, was die weiteren Schritte und Pläne des Soli-Kreises sind, gesprochen. Alex berichtet auch, wie die beiden Brüder von Mohammed den Prozesstag erlebt haben.
Wir haben jetzt 10 Prozesstage hinter uns. Kannst du ein Zwischenfazit ziehen?
Auf jeden Fall haben wir sehr viel darüber gelernt, wie die deutsche Justiz funktioniert und dass vielleicht die bei uns noch vorhandenen Hoffnungen darauf, was hier an Aufarbeitung passieren könnte, sich nicht einlösen werden, sondern dass eigentlich dieses Durchstehen des Gerichtsprozesses gerade für die beiden Brüder und die anderen Angehörigen, die zwar nicht hier sind, aber natürlich auch in Gedanken hier sind und von den anwesenden Brüdern auch Berichte bekommen, was hier läuft, noch eine zusätzliche Qual ist, sich dem auszusetzen und diese extrem bürokratischen, nüchternen Schilderungen der Tat immer und immer wieder ausgesetzt zu sein.
Kannst du berichten, wie es aktuell den Brüdern geht und wie lange sind sie noch in Deutschland? Bleiben sie bis zum Ende des Prozesses hier in Dortmund?
Also grundsätzlich geht Sidi und Lassana in Dortmund, in Deutschland gut. Sie freuen sich sehr über alles, was sie an Unterstützung und Solidarität hier gezeigt bekommen und auch viele liebe Menschen hier kennenzulernen, sind auch durch Hobbys und Aktivitäten hier inzwischen angekommen und auch irgendwie im Kontakt mit der Stadtgesellschaft viel unterwegs selbst. Die Prozesstermine wiederum sind, glaube ich, für beide immer wieder eine sehr krasse Herausforderung und auch teilweise sehr quälend. Es war ja erst vor 2 Prozesstagen, wo beide im Laufe der Verhandlungen den Raum verlassen mussten, weinend, weil an den Stellen, wo es ihnen übersetzt wird, auf jeden Fall die Schilderungen einfach immer wieder krass zu hören sind, nicht nur wegen der Sache selbst, sondern auch wegen der Art, wie darüber geredet wird. Und noch dazu halt diese Zwangssituation, da einfach still sitzen zu müssen, umgeben von einer mehrheitlich weißen Kammer, die diesen Fall verhandelt und die eben nicht über ihren Bruder spricht und versucht, Aufklärung herzustellen, sondern die über diesen Fall verhandelt, direkt ein paar Meter entfernt von den 5 Angeklagten. Das ist natürlich eine extrem angespannte, strapaziöse Situation. Und trotzdem finden sie immer wieder die Kraft zu kommen und wollen auch unbedingt weiter am Prozess teilnehmen. Das wird dadurch erschwert, dass ihr erstes Visum jetzt in einigen Wochen ablaufen wird. Wir sind ganz damit beschäftigt, ein Anschlussvisum zu bekommen. Ob das sicher klappt, das wissen wir aber noch nicht. Wir hoffen das natürlich sehr und jede Unterstützung hilft. Da wir ja jetzt schon wissen, dass der Prozess bis Mitte September angesetzt ist, wäre natürlich die große Hoffnung, dass sie auch bis zum Ende dabei sein können und gerade so die wichtigen Dinge, die jetzt in den nächsten Wochen kommen werden, mit den ersten Einlassungen der Angeklagten auch live von hier miterleben können.
Wie geht das mit euren Mahnwachen hier vor dem Landgericht und auch am Kulpilplatz weiter? Gibt es da aktuelle Termine, die wichtig sind, Veranstaltungen, die anstehen?
Wir planen sowohl die Mahnwache bei jedem Gerichtstermin ab 7.30 Uhr auch hier vor dem Gericht zu machen, genauso wie unsere monatliche Mahnwache am Kurt-Piel-Platz. Da war ja so unsere Idee, eben den Fokus nicht während der Zeit des Prozesses komplett auf diesen Ort hier, das Gericht, zu verschieben, sondern auch den Tatort und sozusagen die Nordstadt als Ort von immer wieder extremer Polizeigewalt und Überwachungswahn im Zentrum unserer politischen Arbeit zu behalten. Von daher gibt es, wenn immer wir das schaffen, am ersten Montag im Monat immer abends ab 18.30 Uhr die Mahnwache am Kurt-Piel-Platz, wo es eben nicht so sehr um die Frage der Verurteilung, um die Polizisten und deren Geschichte geht, sondern um Mohammed und seine Geschichte und das Gedenken an ihn.
Darüber, wie wichtig die Unterstützung solidarischer Menschen nicht nur in Dortmund ist, berichtet Fanny.
Ich war heute etwas spät dran und dachte, oh, heute ist aber wenig los am Hintereingang. Es hat sich daran ja noch nichts geändert. Das Publikum muss weiter durch den Hintereingang gehen. Offensichtlich haben die Besucherinnen es aber geschafft, sich heute in diesen Treppenaufgang reinzuquetschen. Und ich war doch erfreut, als das Besucher Türchen hinten aufging und dann tatsächlich auch viele Besucherinnen wieder da waren, von den Unterstützerinnen für die Brüder von Mohamed Lamine Dramé. Es waren auch wieder sehr viele PolizeibeamtInnen, vermutlich PolizeibeamtInnen, vielleicht auch Freundinnen und Angehörige der Angeklagten vor Ort. Die haben quasi eine ganze Seite des Gerichtssaals der Besucherinnenplätze eingenommen. Nichtsdestotrotz sehe ich aber eben diese große Solidarität. Wir müssen aber auch sagen, die schwindet. Klar, wir sind im Prozesstag 10. Das kostet Zeit, das kostet Kraft. Man muss sich dazu auch aufraffen, herzukommen. Ich glaube, dass das ein sehr wertvoller und wichtiger Beitrag ist, am Prozessgeschehen teilzuhaben, auch die kritische Öffentlichkeit zu sein, die Bänke voll zu machen mit solidarischen Gesichtern. Wie wichtig das ist, haben wir auch in der letzten Woche nochmal gehört und gesehen tatsächlich, wenn wir nach Dessau blicken, wo tatsächlich ein Unterstützerinnenkreis nach so vielen Jahren es geschafft hat, eine breite Öffentlichkeit dafür zu haben, dass wir es da mit Polizeigewalt gegen Hans-Jürgen Rose zu tun haben werden und tatsächlich solidarische Unterstützung nach ganz vielen Jahren einfach auch nochmal das Ruder rumreißen könnte, zumindest aber große Aufmerksamkeit dafür schaffen kann, dass wir es mit mindestens struktureller Polizeigewalt zu tun haben. Und wenn wir zurück nach Dortmund blicken, ist genau das vielleicht auch einer der wichtigsten Knackpunkte. Weil in die Glaskugel, wie dieses Verfahren ausgehen wird, können wir alle nicht. Wir haben mehr oder weniger gute Gefühle dazu. Zumal auch in 2 Wochen dann die Angeklagten aussagen werden und ihre eigene Erzählung sehr stark setzen werden, gut informiert aus dem bisherigen Prozessverlauf. Deswegen kann es sein, dass eine kritische Öffentlichkeit, solidarische Unterstützung und Begleitung einfach auch nochmal einen anderen Punkt setzen kann, so wie ihr das in eurer Radiosendung und in ihren Podcasts tut, aber auch wie es einfach das mündliche Weitersagen unter Genossinnen und Menschen, die den Prozess beobachten, sein kann. Also verlasst euch da nicht auf uns selbst oder auf eure Podcasts, sondern unterstützt hier vor Ort und kommt vorbei. Das ist wichtig, hier zu sein und die INI zu unterstützen und einen Vormittag am Landgericht in Dortmund zu verbringen.
Wir möchten zum Schluss den Blick kurz von diesem Prozess in Dortmund wenden und die Aufmerksamkeit nach Dessau richten. Dass im Jahr 2023 auf den Erfahrungen in der Recherche und Aufklärungsarbeit in dem Fall um den in einer Dessauer Polizeiwache ermordeten Uri Jalloh gegründete Recherchezentrum, eine Gruppe von Investigativjournalist, Filmemacher und AktivistInnen, hatte am 28.03.2024 zu einer Pressekonferenz geladen. Zur Erinnerung, alleine zwischen 1997 und 2005 starben 3 Menschen, nachdem oder während sie auf diesem Dessauer Polizeirevier waren. So auch der damals 36-jährige Hans-Jürgen Rose. Dieser wurde in der Nacht auf den 7. Dezember 1997 von der Polizei in Gewahrsam genommen und ins Polizeirevier Dessau verbracht. Dort wurde er, so legen es die Untersuchungen des Recherchezentrums nahe, mit Tritten und Schlagstockschlägen massiv körperlich misshandelt und noch in der Nacht auf einer Straße in der Nähe des Polizeireviers abgelegt. Hans-Jürgen Rose erlag seinen schweren Verletzungen am darauffolgenden Tag. Die Polizei kolportierte die Legende eines selbstverschuldeten Sturzes aus dem Fenster. Der Fall wurde letztmalig im Jahr 2014 von der Staatsanwaltschaft Dessau eingestellt. Und heute? 10 Jahre später präsentiert das Recherchezentrum insgesamt 8 neue Erkenntnisse zum Fall Rose und weitere 6 hinsichtlich der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Ihr hört die Stimme von Iris Rose, die Witwe des Mordopfers, welcher auf der Pressekonferenz ebenfalls anwesend war.
All die Jahre wurden wir belogen, außen vor gehalten, selber auch verdächtigt, vielleicht etwas damit zu tun zu haben. Wir hätten ja auch jemanden beauftragen können oder so. Also keine Kooperation mit diesem Polizeirevier. Im Gegenteil, man wurde eben als Verdächtigte behandelt. Und auch im Lauf der vielen, vielen Jahre wurden immer wieder keine Ermittlungen durchgeführt. Wir wurden außen vor gelassen. Selbst wenn man Akten beantragen wurde, wurde abgelehnt oder so. Also, dass wir die Hoffnung aufgegeben haben und durch diese Initiative Gott sei Dank wieder Mut geschaffen haben, endlich vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit zu erzielen für uns, als Familie ein bisschen ruhig zu kommen. Auch die Mutti lebt noch von Jürgen, wie gesagt, das war der einzige Sohn, sie ist jetzt 90 Jahre alt. Ja, also sie leidet mächtig darunter, dass vor allen Dingen auch wir ums Leben gekommen ist, nicht nur, dass er ums Leben gekommen ist, die ganzen Umstände, denn im Endeffekt, die Täter, die leben ja noch, die haben ihr Leben.
Gewaltexzesse durch PolizistInnen, Vertuschungsversuche, Schuldumkehr, Menschen aus dem Leben gerissen und Hinterbliebene, die um Glaubwürdigkeit und Gerechtigkeit kämpfen, deren Stimmen unterdrückt werden und doch durch solidarische Unterstützung nicht ganz verstummen. Viele Opfer sind namenlos, stehen ganz unten in dieser Gesellschaft oder haben gar keine Teilhabe. Die Gewalt der Polizei ist Teil dieser Ordnung. Auch so setzen wir uns als Gesellschaft ins Verhältnis. Ordnung durch Gewalt. Doch dieses System hat Risse, die immer sichtbarer werden. Das Recherchezentrum und die Familie von Hans-Jürgen Rose haben Anzeige gegen 4 Polizeibeamte wegen mutmaßlichen Mordes an ihrem Ex-Mann und Vater beim Generalbundesanwalt gestellt. Auch dass in Dortmund Anklage gegen die PolizistInnen erhoben wurde, die am Einsatz um Mohammeds Tod beteiligt waren, ist einer dieser Risse, auf denen sich nicht ausgeruht, sondern an denen weitergearbeitet werden muss. Am Samstag, den 30.03.2024, wurde in Nienburg ein Gambier, der sich auch in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, durch 8 Polizeischüsse getötet. Wieder stellen sich die Fragen. Wie kam es zu der Situation? Warum ist sie tödlich eskaliert? Gab es vorherige Versuche zur Deeskalation? Ob Nienburg, Dortmund, Dessau, die Liste ist lang und überall dort wird die Polizei versuchen, ihre Rechtfertigungsnarrative zu spinnen, doch auch überall dort werden solidarische Menschen laut und stellen sich gegen diese tödliche Gewalt. Unterstützt bitte das Recherchezentrum, zu finden unter recherche-zentrum.org, wo ihr euch über diesen ersten ungeklärten Todesfall im Zusammenhang mit dem Dessauer Polizeirevier informieren könnt. Wir bedanken uns bei dem Recherchezentrum für die Verwendung der Audiomitschnitte der Pressekonferenz und enden mit Iris Rose.
Wir haben auch einen Aufruf im Internet gemacht, um vielleicht andere Leute, die auch dort im Polizeirevier waren, vielleicht was erlebt haben, sich zu melden, Mut zu schaffen oder die vielleicht noch mehr beobachtet hatten an diesem Tag, vielleicht die im Krankenhaus waren, die noch mit Jürgen reden konnten oder die ihn aufgefunden haben, weil er war ja noch ansprechbar, dass er vielleicht noch irgendwas von sich gegeben hat, was uns in dieser Hinsicht weiterhelfen kann. Weil auf Unterstützung von Polizei brauchen wir nicht hoffen.
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die mit uns heute gesprochen haben und die so tatkräftig den Prozess mitbegleiten. Solidarische Grüße gehen an die Familie Dramé. Wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.